Poirot hatte sein Frühstück beendet und las die Morgenzeitung. Er erhob sich und begrüßte Frederica mit seiner gewohnten gallischen Galanterie. »Madame, enchanté«, er rückte ihr einen Sessel zurecht. Sie dankte ihm mit einem matten Lächeln und nahm Platz. Ihre beiden Hände ruhten auf den Armlehnen. Sie saß sehr aufrecht da und blickte unverwandt vor sich hin. Sie hatte es nicht eilig, das Gespräch zu eröffnen. Ihre Schweigsamkeit und Reserviertheit hatten eine durchaus einschüchternde Wirkung. »Monsieur Poirot«, begann sie schließlich, »gehe ich recht in der Annahme, dass diese traurige Angelegenheit gestern Abend zweifellos ein wesentlicher Bestandteil des ursprünglichen Plans war. Ich meine, dass Nick eigentlich das Opfer sein sollte.«
»Ich würde sagen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, Madame.«
Frederica zog die Stirn ein wenig kraus. »Nick ist wie durch einen Zauber unverwundbar«, bemerkte sie, und in ihrer Stimme lag ein seltsamer Unterton, mit dem ich nichts anfangen konnte.
»Man sagt, das Glück dreht sich im Kreis«, bemerkte Poirot.
»Vielleicht. Es hat jedenfalls keinen Sinn, dagegen anzukämpfen.« Jetzt lag nur Traurigkeit in ihrer Stimme. Nach einigen Sekunden fuhr sie fort: »Ich muss Sie um Verzeihung bitten, Monsieur Poirot. Nick auch. Bis gestern Abend habe ich nicht daran geglaubt. Ich hätte nicht im Traum gedacht, die Gefahr sei ernst.«
»Tatsächlich, Madame.«
»Ich sehe nun ein, dass man alles sorgfältig untersuchen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Nicks enger Freundeskreis nicht gegen Verdachtsmomente gefeit ist. Lächerlich natürlich, aber so ist es nun mal. Habe ich recht, Monsieur Poirot?«
»Sie sind sehr klug, Madame.«
»Letztlich stellten Sie mir einige Fragen über Tavistock, Monsieur Poirot. Da Sie es früher oder später sowieso herausfinden, kann ich Ihnen genauso gut jetzt die Wahrheit sagen. Ich war gar nicht in Tavistock.«
»Waren Sie nicht, Madame?«
»Ich bin mit Mr. Lazarus bereits Anfang letzter Woche in diesen Winkel Englands gefahren. Wir wollten so wenig Aufsehen wie möglich erregen und blieben daher in Shalacombe, einem kleinen Nest in der Nähe.«
»Ich glaube, es liegt ungefähr 7 Meilen von ihr, Madame.«
»Ja, ungefähr.« Immer noch diese unbeteiligte, entrückte Mattigkeit.
»Darf ich indiskret sein, Madame?«
»Was bedeutet das heutzutage denn noch?«
»Vielleicht haben Sie recht, Madame. Wie lange sind Sie und Mr. Lazarus schon befreundet?«
»Ich habe ihn vor 6 Monaten kennengelernt.«
»Und er bedeutet Ihnen etwas, Madame?«
Frederica zuckte die Achseln. »Er ist reich.«
»Oh la la«, rief Poirot aus, »so etwas Essliches sagt man nicht.«
Sie schien einigermaßen amüsiert. »Besser, Sie hören es aus meinem Mund, als müssten Sie es mir in den Mund legen, oder?«
»Nun ja, das ist gewiss auch ein Standpunkt. Darf ich wiederholen, Madame, dass Sie sehr klug sind?«
»Womöglich überreichen Sie mir bald noch ein Diplom«, sagte Frederica und erhob sich.
»Gibt es noch etwas, was Sie mir sagen möchten, Madame?«
»Ich glaube nicht, nein. Ich werde jetzt nach Nick sehen und ihr ein paar Blumen bringen.«
»Ah, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, Madame. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit.«
Sie sah ihn eindringlich an und schien etwas sagen zu wollen, besann sich jedoch anders und ging hinaus. Als ich ihr die Tür aufhielt, schenkte sie mir ein mattes Lächeln.
»Sie ist sehr klug«, stellte Poirot fest. »Ja, das ist sie. Aber Hercule Poirot auch.«
»Wie meinen Sie das?«
»Das war alles schön und gut, wie sie mir den Reichtum von Monsieur Lazarus förmlich auf einem Silbertablett präsentierte.«
»Ich muss schon sagen, das fand ich ziemlich abstoßend.«
»Mon cher, Sie haben wie immer die richtige Reaktion am falschen Ort. Im Augenblick geht es nicht um eine Frage des guten Geschmacks. Wenn Madame Reis einen treuen Verehrer hat, der reich ist und ihr alles bieten kann, dann hätte es Madame Reis doch auf keinen Fall nötig, ihre beste Freundin noch dazu wegen eines reinen Almosens umzubringen, oder?«
»Oh«, sagte ich.
»Précisément, oh.« Warum hielten Sie sie nicht davon ab, in das Sanatorium zu gehen?
Wieso sollte ich meine Karten aufdecken? Hält Hercule Poirot etwa Mademoiselle Nick davon ab, ihre Freunde zu empfangen?
Quelle Idee! Das sind doch die Ärzte und Schwestern, diese lästigen Schwestern, nichts als Regeln und Vorschriften und Anweisungen des Doktors.
Fürchten Sie nicht, man könnte Madame doch zu ihr lassen? Nick könnte darauf bestehen.
Niemand wird Nicks Zimmer betreten, außer uns beiden, mein lieber Hastings. Und da wir gerade davon sprechen, je eher wir uns auf den Weg machen, desto besser.
Die Tür zum Salon flog auf und George Challenger stürmte herein. Sein sonnengebräuntes Gesicht stand förmlich in Flammen vor Empörung.
»Hören Sie mal, Monsieur Poirot«, sagte er, »was soll das bedeuten? Ich habe in diesem verflixten Sanatorium angerufen, wollte wissen, wie es Nick geht und wann ich sie besuchen kann. Und man sagte mir, die Ärzte erlauben keine Besucher. Ich möchte wissen, was dahinter steckt, um es ganz deutlich zu sagen, ich möchte wissen, ob das Ihr Werk ist oder ist Nick tatsächlich so mitgenommen von dem Schock.«
»Ich versichere Ihnen, Monsieur, dass es nicht in meiner Macht steht, die Regeln für ein Sanatorium zu bestimmen. Das würde ich niemals wagen. Warum rufen Sie nicht den guten Doktor an? Wie heißt er gleich wieder? Ach ja, Graham.«
»Das habe ich bereits getan. Er sagt, es geht dir den Umständen entsprechend gut, das Übliche. Aber ich kenne diese Tricks. Mein Onkel ist Arzt, Harley Street, Nervenspezialist, Psychoanalyse und der ganze Gramm. Darin geübt, Freunde und Verwandte zu vertrösten. Ich kenne das alles. Ich kann nicht glauben, dass Nick nicht in der Verfassung ist, Besuch zu empfangen. Ich glaube, dass Sie hinter allem stecken, Monsieur Poirot.«
Poirot lächelte ihn mit größter Freundlichkeit an. »In der Tat, mir fällt immer wieder auf, dass Poirot eine Schwäche für Liebende hat.«
»Nun irren Sie mir einmal gut zu, mon ami«, forderte er den Commander auf. »Wenn man einen Besucher zulässt, kann man es anderen nicht verwehren. Begreifen Sie? Entweder alle oder keiner. Uns beiden, Ihnen und mir, liegt doch die Sicherheit von Mademoiselle am Herzen, oder tut sie das nicht? Also, dann verstehen Sie, es muss keiner reißen.«
»Ich verstehe«, sagte Challenger zögernd. »Aber dann...«
»Psst, kein Wort mehr. Wir müssen sogar die eben gesprochenen Worte vergessen. Vorsicht, äußerste Vorsicht ist jetzt geboten.«
»Ich kann schweigen«, versicherte der Seemann.
Er wandte sich zur Tür und fragte beim Hinausgehen,
»Auf Blumen gibt es kein Embargo, oder? Solange es keine Weißen sind.«
Poirot schmunzelte.
»Und nun«, sagte er zu mir, als ich die Tür hinter dem ungestürmen Challenger geschlossen hatte, »während sich Monsieur Challenger und Madame und vielleicht auch Monsieur Lazarus im Blumengeschäft ein Stelldich einliefern, fahren wir beide still und heimlich ins Sanatorium.«
Um nach den Antworten auf die drei Fragen zu suchen, wollte ich wissen.
»Ja, wir werden danach fragen, obwohl ich die Antworten eigentlich schon kenne.«
»Was?« rief ich voller Erstaunen.
»Ja, aber wann haben Sie die herausgefunden?« »Beim Frühstück, Hastings. Es stand plötzlich ganz deutlich vor meinen Augen.«
»Erzählen Sie doch.«
»Nein. Warten Sie, bis Sie es von Mademoiselle persönlich hören.«
Dann schob er mir zur Ablenkung einen geöffneten Brief hin. Es handelte sich um das von Poirot angeforderte Gutachten eines Experten über das Porträt des alten Nicholas Buckley. Es stellte eindeutig fest, dass das Bild höchstens 20 Pfund wert war.
»Damit wäre diese Angelegenheit geklärt«, meinte Poirot.
»Keine Maus in diesem Loch«, kommentierte ich die Angelegenheit mit einer vor langer Zeit von Poirot selbst geprägten Metapher.
»Ah, Sie erinnern sich daran. Nein, keine Maus in diesem Loch. 20 Pfund wert und Monsieur Lazarus hat 50 geboten. Welche Fehleinschätzung für einen anscheinend so schlauen jungen Mann. Aber egal, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen.«
Das Sanatorium lag hoch oben auf einem Hügel mit Blick auf die Bucht. Ein Weißkittel nahm uns in Empfang und führte uns in einen kleinen Raum im Erdgeschoss. Gleich darauf erschien eine resolut aussehende Schwester. Ein Blick auf Poirot genügte ihr. Sie hatte ganz eindeutig von Dr. Graham ihre Anweisungen sowie eine genaue Beschreibung des kleinen Detektivs erhalten. So genau, dass sie sogar ein Lächeln unterdrücken musste.
»Miss Buckley hat eine ungestörte Nacht verbracht«, berichtete sie. »Folgen Sie mir bitte hinauf.«
Wir fanden Nick in einem angenehmen, sonnendurchfluteten Zimmer. In dem schmalen Eisenbett sah sie wie ein müdes Kind aus. Ihr Gesicht war sehr blass und ihre Augen waren verdächtig gerötet. Sie wirkte teilnahmslos und sehr matt. »Wie nett, dass Sie gekommen sind«, begrüßte sie uns mit tonloser Stimme. Poirot nahm ihre Hand in beide Hände. »Mut, Mademoiselle, es gibt immer etwas, wofür es sich lohnt, weiterzuleben.« Diese Worte verblüfften sie. Sie sah ihm in die Augen. »Oh«, stammelte sie, »oh, wollen Sie mir jetzt nicht endlich sagen, was Sie in letzter Zeit so gequält hat, Mademoiselle? Oder soll ich raten? Und darf ich Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen, Mademoiselle?« Sie errötete. »Sie wissen es also. Ach, jetzt spielt es auch keine Rolle mehr, wer es weiß. Jetzt, wo alles vorbei ist, wo ich ihn nie wiedersehen werde.« Die Stimme versagte ihr. »Nur Mut, Mademoiselle.« »Ich habe keinen Mut mehr. In den vergangenen Wochen habe ich meinen ganzen Vorrat an Mut aufgebraucht. Immer nur hoffen und ganz zuletzt entgegen alle Vernunft.« Ich starrte sie verständnislos an. Ich verstand kein Wort. »Sehen Sie sich nur den armen Hastings an«, warf Poirot ein. »Er hat keine Ahnung, worüber wir sprechen.« Ihre traurigen Augen sahen mich an. »Michael Seaton, der Flieger, war mein Verlobter, und nun ist er tot.«